Hallo ihr da draußen, schön, dass ihr wieder mit dabei seid und uns beim Krimschnacken zuhört. Mein Name ist Annelie.
Und ich bin Marie, hi.
Wir sind Kriminologinnen, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, euch hier regelmäßig mit Infos und Wissensnacks aus der Welt der Kriminologie, also der Wissenschaft rund um das Thema Kriminalität und allem, was dazugehört, zu versorgen. Und das werden wir auch heute wieder machen. Zuerst muss ich aber ganz kurz was loswerden, Marie. Ich habe das jetzt privat absichtlich nicht mit dir geteilt, sondern habe gewartet. Erinnerst du dich noch, als wir die Folge zu Cybercrime, also eine von den Folgen zu Cybercrime aufgenommen haben und dann auch immer wieder betont haben, das kann jedem passieren und das ist nicht so schlimm und dafür muss man sich nicht schämen? Weißt du das noch? Ja, mir ist es jetzt auch passiert.
Oh nein, oh
Gott. Ich bin tatsächlich, ja, und das war auch echt nochmal so ein richtiger Schocker. Ich will das ganz kurz nur teilen, um auch andere zu warnen. Ich habe mir eine App runtergeladen, auf der man Kinderkleidung verkauft. Ich mache jetzt keine Werbung für diese App, aber da kann man gebrauchte Kinderkleidung verkaufen oder auch Erwachsenenkleidung. Und die habe ich mir runtergeladen und ich kannte die App nicht gut. Und ich habe da so ein paar Sachen eingestellt, haben auch ein paar Leute dann Sachen gekauft, wie das halt so ist. Und dann irgendwann bekomme ich eine Nachricht, ja, jemand hat deinen Artikel gekauft, bitte versende ihn da und dahin, klicke hier auf den Link. Und dann so, okay, die haben wohl über das System bezahlt, naja, dann muss ich da draufklicken.
Oh nein.
Und dann habe ich da draufgeklickt und dann sollte ich da meinen aktuellen Kontostand eingeben. Und dann dachte ich so, hä? What? Wieso das denn jetzt? Und irgendwie mein Bankkonto und irgendwie irgendwas noch. Und da dachte ich schon so, nee, warte mal, das mache ich jetzt nicht. Das mache ich nachher zu Hause. Gucke ich mir nochmal genau an. Und zu Hause wollte ich nochmal auf den Link klicken und der ging dann aber nicht mehr. Und dann habe ich angefangen zu googeln und dann ist mir aufgefallen, ah ja, okay, das ist eine Masche. Die wollten da irgendwie, ich weiß gar nicht genau, was da der Hintergrund ist. Vielleicht kann es einer unserer Hörenden ja mal aufklären, aber es hat mich ganz schön erschrocken. Vor allem, weil ich auch dachte, scheiße, jetzt habe ich auf diesen Link geklickt. Sind die jetzt auf meinem Handy? Was habe ich jetzt hier für Malware drauf?
Oh je.
Ja, habe erstmal Online-Banking und alles runtergeschmissen, weil ich dachte so, ah! Völlig panisch.
Ja. Ja. Krass, ne? Und gerade wenn du dann halt irgendwie eine App noch nicht so gut kennst und weißt, wie das da läuft, ist das natürlich echt auch ein Risikofaktor offensichtlich, ja.
Ja, voll. Weil es gibt ja wirklich diese Bezahlsysteme, ne, bei diesen Apps. Und ich dachte, das wäre halt so. Also nur nochmal als Warnung und auch um zu sagen, es passiert wirklich jedem. Es kann jedem passieren. Jeder hat mal einen unachtsamen Moment, wo man dann auf sowas mal reinfällt. Also das nochmal als kleiner Rückgriff auf unsere Cybercrime-Episoden.
Ja, wobei du bist ja nicht komplett drauf reingefallen, weil du hast ja schon intuitiv gedacht so, hä, nee, das kommt mir jetzt komisch vor. Warum soll ich da solche sensiblen Daten angeben?
Das stimmt, wobei so war es eigentlich gar nicht. Ich dachte nur so, nee, das muss ich mir zu Hause in Ruhe angucken, was die hier wollen. Und ich habe jetzt meinen Kontostand auch gar nicht so schnell und deswegen habe ich es nicht gemacht. Ich weiß gar nicht, ob ich in dem Moment schon wirklich so schnell geschaltet habe oder ob es einfach eher nur so ein...
Ja, so ein Bauchgefühl.
Ja, irgendwas, eine Intuition, hast du schon recht. Naja, aber das ist heute auf jeden Fall nicht unser Thema. Heute geht es nicht um Cybercrime, sondern wir sind immer noch in der Reihe zu Armut und Kriminalität. Und heute haben wir... Das letzte Thema in dieser Reihe sozusagen und diesmal geht es um eine Klassengesetzgebung beziehungsweise um den Vorwurf einer Klassengesetzgebung in Deutschland. Also lehnt euch mal zurück und macht's euch gemütlich. Wir legen los.
Krimschnack. Der Kriminologie-Podcast.
Ja, wir dachten uns, wenn wir eine strafrechtliche Klassengesetzgebung in Deutschland hätten, dann sollte man das ja anhand einiger Aspekte auch überprüfen können. Also zum einen könnte man, dachten wir uns, mal direkt ins Strafgesetz schauen, mit den Fragen im Sinn, ob es darin tatsächlich auch hauptsächlich um das Thema Eigentum geht und ob der Wortlaut unserer Strafgesetze selbst den Schluss zulässt, dass vornehmlich Leute mit Besitz geschützt und Leute ohne oder mit weniger Besitz benachteiligt werden.
Genau, das ist tatsächlich ein Vorwurf, den man manchmal so hört. Und ich bin da zum allerersten Mal in meinem Kriminologiestudium in Hamburg mit konfrontiert worden. Im Jurastudium habe ich mir tatsächlich nie Gedanken darüber gemacht, ob unsere Gesetze vor allem bestimmte Menschen schützen oder andere diskriminieren könnten. Jetzt haben wir uns aber sehr intensiv damit auseinandergesetzt und uns unser Strafgesetzbuch mal ganz genau angesehen. Die Gesetze im Strafgesetzbuch, also dem StGB, kann man in bestimmte Kategorien aufteilen, wenn man so will. Zum Beispiel Straftaten gegen Körper und Leben oder eben auch Eigentums- bzw. Vermögensdelikte und auch noch viele andere. Und so hat jedes Strafgesetz eben ein bestimmtes Rechtsgut, das geschützt werden soll. Also zum Beispiel den Schutz der körperlichen Unversehrtheit oder auch der sexuellen Selbstbestimmung oder auch den Schutz des Eigentums. Deshalb heißen die Dinger auch Eigentumsdelikte. Und gerade beim Schutz des Eigentums könnte man ja sagen, das betrifft ja wohl vor allem mal Menschen, die auch was besitzen. Weil wenn man nichts besitzt oder zumindest nichts, was irgendwie einen Wert hat, was andere Menschen dazu bringen könnte, es einem wegzunehmen, ja, die haben erstmal von dem Gesetz wahrscheinlich nicht so viel. Und wenn man sich jetzt mal ansieht, wie das so verteilt ist, kann man nicht wirklich sagen, dass es im StGB maßgeblich um den Schutz von Eigentum oder Vermögen gehen würde. Also wir haben das jetzt einfach mal so ein bisschen gewichtet, einfach mal ganz platt irgendwie geguckt, wie viele Gesetze gibt es wozu. Und da, also daraus kann man es auf jeden Fall nicht ableiten. So viel steht mal fest. Also es ist nicht so, dass da wirklich der Fokus drauf liegt.
Ja, und was man auch nicht sagen kann, ist, dass der Wortlaut der bereits vorhandenen Gesetze, also dass man da herauslesen kann, dass Menschen einer bestimmten sozialen Herkunft oder mit einem bestimmten Betrag auf dem Konto oder was auch immer weniger Rechte haben oder weniger besitzen dürften oder härter bestraft werden müssten oder sowas in der Art. Also wir haben uns da auch viele Gesetzestexte eben auch mal angeschaut und geguckt, ob da irgendwas in der Form drin steht. Gerade natürlich, wenn es um die Eigentumsdelikte geht, und das kann man einfach so nicht sagen. Aber das eine ist eben, wie ein Text wortwörtlich geschrieben ist, und das andere ist, warum ein Delikt überhaupt kriminalisiert oder entkriminalisiert wird oder eine Handlung kriminalisiert oder entkriminalisiert wird. Denn Straferleichterungen oder Strafverschärfungen, Kriminalisierung oder Entkriminalisierung geschehen ja nicht immer, aber oft auch auf gesellschaftlichen Wunsch hin, den die Politik dann versucht auch umzusetzen.
Und ein Beispiel dafür wäre die Teillegalisierung von Cannabis. Darüber haben wir ja schon mal eine Krimschnack-Folge gemacht. Hört da gerne nochmal rein. Und für ein anderes Beispiel könnte man sich die historischen Entwicklungen der Strafgesetze zur Bettelei zum Beispiel mal ansehen. Das war tatsächlich bis 1974 in § 240 StGB geregelt. Heute ist es so, dass das stille Betteln strafrechtlich gesehen keinen Straftatbestand mehr erfüllt. Allerdings werden den wissenschaftlichen Diensten des Bundestags zufolge durch andere Formen der Bettelei manchmal andere Straftatbestände erfüllt, wie zum Beispiel Betrug, wenn sich jemand jetzt als blind ausgibt, um Sympathien zu erhöhen. Oder es kann bei besonders aufdringlichem Betteln der Straftatbestand der Nötigung erfüllt sein. Das kommt aber, und das sagt auch der wissenschaftliche Dienst direkt im Satz danach, wirklich, wirklich selten vor.
Es gab in der Vergangenheit immer wieder auch so kommunale Verordnungen, die das Betteln im öffentlichen Raum untersagen oder es zumindest unter Erlaubnisvorbehalt stellen wollten, was bedeutet, dass sich Betroffene dann vorher eine Genehmigung hätten holen müssen. Jetzt muss man aber dazu sagen, dass Verordnungen keine Gesetze sind, weil sie nicht durch ein Parlament beschlossen wurden, aber sie haben letztendlich trotzdem auch eine recht ähnliche Wirkung. Allerdings haben diese Vorschriften rechtlichen Überprüfungen in der Vergangenheit nicht wirklich standgehalten. Die herrschende Meinung unter JuristInnen ist nämlich, dass ein generelles Bettelverbot nicht verfassungskonform sei, weil es sich beim Betteln nicht um ein Verhalten handeln würde, das für die öffentliche Sicherheit und Ordnung überhaupt eine Gefahr darstellt. Dem Gedanken folgend mangelt es allein schon deshalb an einer abstrakten Gefahr, die aber für Gefahrenabwehrverordnungen, die ein Bettelverbot regeln sollten, eine Voraussetzung bilden würden. Und außerdem, da sind sich die ExpertInnen auch einig, könne man Betteln nicht generell verbieten, weil die Menschen ja laut Artikel 2 und 3 des Grundgesetzes das Recht haben müssten, auf ihre Not aufmerksam zu machen und sich auch Hilfe zu holen, weil auch so ein Bedarf, also, ne, also auf die Not aufmerksam zu machen, sich Hilfe zu holen, an die Rechte der freien Persönlichkeitsentfaltung und Gleichbehandlung stoße. Und an dieser Stelle sieht man aber auch ganz gut, dass unsere rechtlichen Grundsätze durchaus auch mal zum Schutz der Rechte armer Menschen beitragen können.
Genau, ja, so viel mal zur Bettelei. Es gibt aber auch andere Delikte, wie zum Beispiel das Erschleichen von Leistungen. Ihr kennt es sicher besser unter dem Begriff Schwarzfahren, bei dem immer wieder eine Abschaffung gefordert wird. Unter anderem, weil eben gerade dieser Straftatbestand nach Ansicht einiger ExpertInnen häufig Menschen in finanziellen Notlagen trifft, die sich Fahrkarten eben nicht leisten können. Und das macht ja auch total Sinn, ne? Also wer fährt am häufigsten schwarz? Wahrscheinlich Menschen, die es sich nicht leisten können. Das gibt es auch sicher als Mutprobe, oder auch Menschen mit mehr Geld fahren sich ja mal schwarz. Aber in der Mehrheit trifft es doch Menschen, die eben einfach sich diese Fahrkarten nicht leisten können und deswegen die dann eben auch nicht kaufen.
Ja.
Oder auch das, was früher umgangssprachlich als Mundraub bezeichnet wurde, also das Stehlen von Lebensmitteln, einfach weil man Hunger hat, also weil man sie selber essen möchte, zum eigenen Verzehr, also in kleineren Mengen. Das war sogar mal ein eigener Straftatbestand, die sogenannte Verbrauchsmittelentwendung. Galt als Straftatbestand, wurde aber mit relativ geringen Strafkonsequenzen sozusagen geahndet. Nach der Abschaffung im Jahr 1975 war es aber nicht so, dass man gesagt hat, naja, das ist jetzt nicht wirklich eine Strafe wert, weil das ist so geringfügig, beziehungsweise auch da wieder, ne? Also das Recht eines Menschen sozusagen seine grundlegenden Bedürfnisse zu stillen, also einfach weil man Hunger hat, dann eben auch zu essen und sich da, was weiß ich, eine Pommes vom Teller zu klauen oder im Supermarkt irgendwie ein Brot oder so. Da könnte man sich auf den Standpunkt stellen, dass das sozusagen von der kriminellen Energie keine Strafe wert ist. Aber nein, da gab es, wenn man so will, sogar eine Strafverschärfung, weil es heutzutage als Diebstahl gewertet wird, wenn man eben kleinere Mengen Lebensmittel klaut.
Ja, das sieht man auch beim Containern, da ist es da ganz, ganz ähnlich, also bei der Entwendung von Lebensmitteln aus dem Müll, zum Beispiel von Supermärkten. Dabei werden in der Regel, oder es kann zumindest so sein, die Delikte Diebstahl, Hausfriedensbruch oder auch mal Sachbeschädigung begangen. Wenn man jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, auf eine Mülltonne steigt und dann eine Delle reinkommt. Und dabei ist es aber auch egal, ob jetzt jemand aus Not heraus oder aus persönlichen Idealen heraus handelt. Und weil ich jetzt gerade das mit den Idealen sage, ist es, glaube ich, auch eine ganz gute Stelle, an der es sich anbietet, nochmal zu betonen, dass all die Delikte, über die wir jetzt gerade sprechen, auch nicht zwangsläufig von armen Menschen begangen werden müssen und natürlich auch nicht von extrem armen wie wohnungslosen Menschen. Aber natürlich sind arme Menschen und eben vor allem wohnungslose Menschen leider häufiger in Überlebensnot als reiche Menschen. Und das liegt ja natürlich, also es liegt ja auch einfach nur in der Natur der Sache, denn wenn du kein Geld für Essen hast, bist du faktisch nun mal in Not. Aber wenn du dir jetzt nicht noch den dritten Luxuswagen in die Garage stellen kannst, dann halt nicht wirklich.
Wusstest du, dass es einen Unterschied zwischen wohnungslosen und obdachlosen Menschen gibt? Ist mir gerade so aufgefallen, weil du Wohnungslose gesagt hast. Und ich glaube, du meintest Obdachlose. Ich bin mir auch nicht sicher. Oder beide meinst du wahrscheinlich.
Ich meine beide. Meinst du jetzt diejenigen, die bei Verwandten oder Freunden unterkommen und also quasi keine Wohnung haben, aber nicht auf der Straße leben, sondern bei Verwandten unterkommen?
Genau. Oder auch in so Notunterkünften der Stadt und so. Das gibt's auch. Aber das sind sozusagen Menschen, die eigentlich nur vorübergehend sozusagen ohne Obdach sind, weil ja, da gibt's verschiedene Gründe, was da so dahinter steckt. Aber meistens sind finanzielle Gründe gar nicht so vordergründig.
Ja.
Und obdachlose Menschen sind ja tatsächlich Menschen, die dauerhaft keinen festen Wohnsitz haben. Aber nur, ich wollte es nur noch mal sagen, nur falls du.
Ja, ist eine gute Unterscheidung. Also ja, ich meinte beide, aber auf jeden Fall eher die Obdachlosen als extrem arme Menschengruppe sozusagen. Ja, nee, aber da hast du natürlich recht, ja.
Ich habe es auch gerade erst gelernt, aber ich wusste es tatsächlich einfach nicht, dass es diese, ich dachte immer, Wohnungslose wäre einfach ein anderer Terminus. Naja, genau. wieder was gelernt. Ja, beim Thema Entkriminalisierung, und da sprechen wir jetzt, ne, also egal, ob es darum geht, sowas wie Containern oder auch sowas wie Schwarzfahren als Straftatbestände abzuschaffen, beziehungsweise sowas wie einen Mundraub wieder einzuführen, dabei geht es natürlich immer um politischen Willen. Und man muss sagen, dass in deutschen Parlamenten arme Menschen beziehungsweise Menschen mit Armutserfahrung ganz klar unterrepräsentiert sind. Das heißt, dass man vermuten kann, dass ihre Interessen nicht genauso vertreten werden wie die anderer Gruppen, die eben sehr stark repräsentiert sind. Und leider ist auch so eine Lobby armer Menschen einfach nicht besonders groß. Also ich nehme sie zumindest nicht als besonders groß wahr und ich wüsste auch gar nicht so richtig. Außer jetzt, da kamen ja jetzt auch gerade wieder Berichte von so Wohlfahrtsverbänden, die sich natürlich sehr dafür einsetzen. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass es insgesamt doch eine relativ kleine Lobby ist.
Ja, also ich nehme es ähnlich wahr. Also man kriegt schon mit, dass die eine Lobby haben. Aber die ist halt nicht so wohl finanziert wie die Lobby von reichen Menschen. Und das macht leider einen Riesenunterschied. Ja, genau. Aber halten wir mal an der Stelle fest, also auch wenn man argumentieren kann, dass bestimmte Paragraphen gestrichen werden könnten, eben weil die Gefahr groß ist, dass sie arme Menschen benachteiligen, muss man auch sagen, dass die Delikte jetzt mal objektiv betrachtet in unserem Strafgesetz vom Gesetzestext, also vom Wortlaut her, nicht spezifisch auf arme Menschen gemünzt sind, beziehungsweise eben nicht besagen, dass reiche Menschen besonders schützenswert sind und arme nicht, oder dass die Aussage von armen Menschen vor Gericht weniger wert wäre, oder dass ärmere Menschen härter bestraft werden müssten oder irgendwie sowas in der Art. Das hatte ich ja auch eingangs schon mal gesagt. Deshalb kann man also zumindest bis zu diesem Punkt in unserer Episode erstmal noch nicht von einer generellen systematischen und strukturellen Diskriminierung ärmerer Menschen in der Strafgesetzgebung ausgehen.
Aber die Verfolgung der Delikte, Diebstahl, Sachbeschädigung, Hausfriedensbruch und so weiter geschieht auf Antrag. Und hier würde ich mal argumentieren, liegt auch der ein oder andere Hase im Pfeffer begraben. Was auch immer es mit diesem Sprichwort auf sich hat. Weil wer wird hier eher angezeigt? Ne? Das ist ja dann auch die Frage, gerade bei solchen Delikten, die eben nur aufgrund von Strafanzeigen von Menschen dann eben auch geahndet und verfolgt werden. Und auch da wieder, ne, da ist sozusagen die Entdeckungsgefahr und auch das Anzeigerisiko für ärmere Menschen eventuell auch deutlich höher. Auch das könnte ja ein Problem sein, was dann eher wieder auch auf ein gesellschaftliches Problem hindeuten würde. Mhm. Es scheint auf jeden Fall, das haben wir jetzt auch in unseren Vorgesprächen so ein bisschen bemerkt, weil wir beide ähnliche Erfahrungen auch haben, es scheint so zu sein, dass sich viele Menschen in unserer Gesellschaft von sichtbarer Armut und von Obdachlosigkeit und so weiter im Alltag tatsächlich gestört fühlen.
Ja, also ich habe jetzt zwar keine Studie dazu im Kopf, aber vielleicht nochmal als anekdotische Evidenz. Ich habe nämlich mal der Hochbahn in Hamburg eine Mail geschrieben, eine Beschwerdemail, weil ein Mitarbeiter von ihnen einen Obdachlosen wirklich sehr abwertend behandelt hat. Und die Hochbahn hat mir damals dann auch geantwortet, dass ihnen das total leid tut und dass das auf gar keinen Fall hätte passieren dürfen und so. Aber dass sie dennoch auch regelmäßig von Fahrgästen die Rückmeldung bekämen, dass die Fahrgäste Obdachlose in den Öffis nicht haben wollen und irgendwie, dass die sich irgendwas von Notfallknöpfen wünschen würden, um irgendwie schnell Sicherheitspersonal zu diesem spezifischen Waggon, in dem sie selbst sitzen, rufen zu können. Und das scheint nach damaliger Aussage der Hochbahn eben wirklich häufig vorzukommen. Und das zeigt, finde ich, dass es ja schon etwas gibt, was Menschen an Begleiterscheinungen von extremer Armut eben so dermaßen zu stören scheint, dass sie dann eben die Polizei oder Sicherheitspersonal rufen wollen oder bei der Hochbahnbeschwerdestelle so einen Notfallknopf einfordern. Mhm. Fand ich schon ganz schön heftig. Ja. Aber ja, ich nehme mal den Faden wieder auf. Genau, also wir haben uns ja jetzt angesehen, ob man aus dem Wortlaut der Gesetze rauslesen kann, ob ärmere Menschen benachteiligt und Reiche maßgeblich bevorzugt oder übervorteilt werden. Da war jetzt die Antwort ja erstmal nein. Und es ist auch nicht so, dass sich im StGB jetzt wirklich alles um Eigentumsdelikte und Vermögensdelikte und so drehen würde und dass diese Deliktsgruppe da stark überrepräsentiert ist.
Genau, und dann haben wir gesagt, naja gut, der Wortlaut ist das eine, aber warum werden bestimmte Delikte dann überhaupt kriminalisiert oder entkriminalisiert, ne? Und hier ist die Antwort, wie wir eben gerade gesehen haben, nicht ganz so leicht. Da könnte man auf jeden Fall schon Kritik finden, wenn man aus Sicht ärmerer Menschen argumentiert, würde ich mal sagen.
Ja, und jetzt dachten wir uns, dass wir aber definitiv noch auf einen weiteren, sehr wichtigen Aspekt eingehen müssen, nämlich den Vorwurf, dass bestimmte Gesetze, auch wenn sie nicht vom Wortlaut her diskriminierend sind, in der Praxis durchaus diskriminierende Auswirkungen haben können. Und dabei geht es dann jetzt eben nicht mehr nur um die Gesetzgebung, also den Prozess, wie die Gesetze gemacht werden und warum und so, sondern schon auch um die Strafverfolgung, die wir ja eigentlich auch in der letzten Episode schon behandelt haben. Aber an der Stelle strahlt dann die Gesetzgebung eben auch in die Strafverfolgung hinein, weil die Gesetze geben ja vor, wie Richter und RichterInnen vor Gericht richten können. Also sie haben ja trotz des richterlichen Ermessens nicht komplett freie Hand, sondern einen Ermessensspielraum. Und der wird eben durch die Gesetzgebung vorgeschrieben.
Und wenn RichterInnen nach der Beweiswürdigung zu dem Schluss kommen, dass jemand wegen eines Deliktes schuldig zu sprechen ist, haben Sie bei der Auswahl der Strafform bei einem Erwachsenengericht eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Also wir haben ja in unserer Jugendrechtsfolge gelernt, bei einem Jugendgericht ist der Katalog ein bisschen größer, aber bei einem Erwachsenengericht gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten, und zwar Geldstrafe oder Gefängnis. In etwa 80% der Fälle wird eine Geldstrafe verhängt, weil man einfach davon ausgeht, dass das zwar ein Denkzettel für die Betroffenen ist, aber keine zu großen negativen Konsequenzen nach sich zieht und man heutzutage Menschen eben auch einfach gar nicht mehr so schnell wegsperren möchte. Was an sich ja gut ist, denn wie wir auch in unserer letzten Episode betont haben, ist ein Gefängnisaufenthalt, so wie er hier in Deutschland gestaltet ist, für die meisten Menschen einfach nicht sinnvoll und auch nicht nötig. Das muss man vielleicht auch nochmal unterstreichen. Bei dem Strafcharakter einer Geldstrafe, nur nochmal fürs Verständnis vielleicht, geht es letztlich um die Entziehung von Geldmitteln und damit um den Verzicht auf Konsum und Bedürfnisbefriedigung für die betroffenen Personen. Also es ist ja sozusagen, es hat ja einen Strafcharakter, wenn man sich nicht mehr alles leisten kann, was man vielleicht will und wenn es einem dann einfach finanziell wehtut. Aber es gibt daran immer wieder Kritik, die auch, wie wir jetzt nach der Recherche sagen müssen, durchaus berechtigt ist. Ronan Steindker hat in seinem Buch Vor dem Gesetz sind nicht alle gleich, daher die Frage aufgeworfen, ob man billiger davon kommt, je vermögender man ist.
Ja, also jetzt zumindest mal auf den ersten Blick gesehen, muss man sagen, dass das so nicht stimmt. Denn es gibt ja das Prinzip der Tagessätze, dass das Ganze eben gerecht gestalten soll. Ihr habt bestimmt auch schon mal gehört, dass vor Gericht nicht eine bestimmte Summe als Strafe genannt wird, sondern die Anzahl der Tagessätze. Im Klartext bedeutet das, wenn zum Beispiel eine Frau wegen wiederholten Schwarzfahrens zu einer Geldstrafe verurteilt wird. Der korrekte Vorwurf lautet hier natürlich Erschleichen von Leistungen. Und das ist ja auch ein sehr umstrittener Paragraph, zu dem sich gerade aber auch einiges tut. Aber nehmen wir nur mal an, eine Frau wird deshalb zu einer Geldstrafe verurteilt. Dann könnte die Strafe zum Beispiel lauten, dass diese Frau die Strafe in 30 Tagessätzen zahlen soll. Und diese Tagessätze bestimmen sich nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters. Das steht im Strafgesetzbuch in § 40 Absatz 2 Satz 1. Und in der Regel geht man hier dann vom Nettoeinkommen der Person aus.
Das bedeutet, in der Praxis wird in einem nachgelagerten Strafbefehlsverfahren, also nicht im Hauptverfahren, sondern das ist dann sozusagen nochmal so ein angehängtes Verfahren, in dem berechnet wird, wie viel Einkommen die Frau monatlich zur Verfügung hat. Das wird auf den Tag runtergerechnet und dann als Tagessatz festgelegt. Das heißt, die Frau bekommt im Anschluss einen Brief, in dem steht, wie viel sie dann letztlich zahlen muss. Das kann übrigens in Raten über bis zu 2 Jahren abgezahlt werden, muss also nicht auf einmal abgezahlt werden, aber Voraussetzung dafür ist, dass man eben so eine Ratenzahlung beantragt und sich mit dem Gericht da irgendwie einig wird.
Jemand, der oder die sehr viel verdient, hätte demnach dann auch einen deutlich höheren Tagessatz und somit auch eine deutlich höhere Strafsumme zu zahlen als jemand, der oder die sehr wenig Geld verdient. Damit soll das System fairer gestaltet werden, indem man einen sozialen Ausgleich schafft. Aber auch hier geht es wieder nicht um Gleichheit, sondern um gerechte Strafen, weil diese Strafe und diese Strafzahlungen jeden und jede ähnlich schmerzen sollen.
Genau. Aber die Frage ist, ist das denn wirklich so? Also es fängt ja eigentlich schon damit an, dass das Einkommen von Personen auf der Grundlage von Selbstauskünften berechnet wird. Das heißt, das Gericht fragt, ey, wie viel verdienst du? Und dann gibt man das da eben an. Oder von Gerichten, also wenn sie daran Zweifel haben oder die Person keine Auskünfte geben, was auch sehr häufig wohl passiert, ist gar nicht so selten, dann werden Gerichte gemäß § 160 Absatz 3 und § 244 Absatz 2 StPO diese Einkünfte eben ermitteln. Dem Ganzen steht zumindest unseren Recherchen zufolge auch nicht zwangsläufig das Steuergeheimnis entgegen. Man könnte ja jetzt auch sagen, naja, wie sollen die Gerichte das machen? Sie kommen ja an die Daten gar nicht ran, ne? An Einkommensdaten. Aber das Steuergeheimnis steht da wohl gar nicht so grundsätzlich entgegen. Aber es ist trotzdem so, dass die Finanzämter da ganz häufig keine Auskünfte geben. Aber sie können auch bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht eine Auskunft über die Kontostammdaten einholen. Also so sozusagen gibt es Möglichkeiten für Gerichte und dann könnten sie aufgrund der Kontoauszüge eben sehen, wie viel Gehalt da eingeht über die kontoführenden Kreditinstitute. Das klingt auf jeden Fall sau kompliziert, muss man sagen.
Ja, und nach einem sehr hohen Verwaltungsaufwand, den das auch bedeuten würde, vor allem für die ja eigentlich ohnehin überlasteten Amtsgerichte, an denen kleinere Straftaten wie Diebstähle und Schwarzfahren und so weiter auch verhandelt werden. In der Praxis werden deshalb hier vielen ExpertInnen zufolge nur grobe Schätzungen gemacht, gemäß § 40 Absatz 3 StGB. Und diese Schätzungen scheinen häufig Menschen mit hohen Einkommen zu bevorteilen. Dieses Vorgehen hat schon 2016 das Bundesverfassungsgericht als verfassungswidrig erklärt, aber soweit wir wissen, wird es immer noch weitestgehend so gehandhabt.
Ja, und das muss man sich jetzt mal in der Praxis so vorstellen, ne? Also die Leute geben dann selbst Auskünfte oder geben sie halt nicht. Ob die stimmen, überprüfen die Gerichte dann im Zweifel gar nicht so richtig. Und wenn die Leute nichts angeben, dann googelt jemand bei Gericht, wie viel verdient jemand, der, was weiß ich, Vorsteher bei, ach, was weiß ich, ne, was auch immer sie für Berufe haben, googelt und gibt dann so eine Schätzung da irgendwie ein. Und ganz häufig ist es wohl so, also zumindest Roland Steinke zufolge oder seinen Recherchen zufolge, dass Gerichte dann auch eher niedrig schätzen, weil sie eben auch nicht möchten, dass dann die Angeklagten bzw. die Schuldiggesprochenen dann dagegen noch mal vorgehen und da irgendwie Einspruch einlegen und dann das doch noch mal runtergerechnet werden muss. Deswegen sind die wohl in der Regel eher niedriger als zu hoch. Und bei Hartz-IV-Empfängern oder Bürgergeldempfängern ja jetzt, muss man ja sagen, da weiß man ziemlich genau, was die haben. Also da ist das sozusagen ziemlich klar. Menschen, die nicht mal das haben, da ist es wohl auch häufig so, dass die Leute sich auch dafür schämen, dass sie so arm sind. Und wenn sie dann vor Gericht gefragt werden, ja, wie viel Einkommen haben sie denn, dann geben die eher höhere Summen an, als das, was sie tatsächlich haben, einfach aus Scham. Was ich sehr nachvollziehbar finde, also ne, dass das tatsächlich vielleicht in der Praxis so ist. Aber man muss sagen, auch dazu haben wir keine wirklich gesicherten Daten, als dass wir da wirklich ausführlich drüber sprechen könnten. Das sind alles eher so Hinweise und Sachen, die sich dann tatsächlich in der Praxis wohl eher negativ auswirken. Und man muss ja auch sagen, es ist auch unstrittig, dass jemand, der Bürgergeld bezieht und keine großen Ersparnisse hat, das Abzahlen eines kompletten Monatseinkommens zum Beispiel, wenn jetzt die Strafe bei ihm 500 Euro wäre, ja, dass den oder diejenige das natürlich deutlich mehr schmerzt als jemanden, der ein sehr gutes Einkommen von 6.000 Euro hat und dann das als Strafe bekommt sozusagen, weil es dann, ne, jetzt nach den Berechnungen, wie wir es ja eben erklärt haben, dann so wäre. Einfach, weil derjenige, der nicht am Existenzminimum lebt, wahrscheinlich noch Ersparnisse hat oder Anlagen oder andere Formen von Vermögen neben seinem Einkommen. Und zu diesem Punkt gäbe es tatsächlich noch einiges zu sagen, aber mit Blick auf die Zeit müssen wir es jetzt erstmal dabei belassen.
Ja, wir haben noch einiges vor.
Ja.
Ja, wir geben uns ja immer Mühe, den Inhalt in möglichst wenig Zeit zu packen, aber mal gucken, ob wir es heute schaffen.
Ja.
Ja, unser nächster Punkt ist die sogenannte Ersatzfreiheitsstrafe. Und dahinter verbirgt sich nichts anderes als die Konsequenz, dass, wenn man seine Geldstrafe nicht zahlt oder nicht zahlen kann, man die Strafe im Gefängnis absitzen muss.
Und es ist so, seit einer Gesetzesänderung im letzten Jahr ist es nun nicht mehr so, dass man pro Tagessatz einen Tag im Gefängnis sitzt, also so war bisher die einfache Kalkulation, sondern jetzt nur noch die Hälfte. Was im Zweifel aber wahrscheinlich immer noch sehr viel Zeit ist für die Betroffenen. Und an der Stelle will ich trotzdem schon mal sagen, dass der häufig gemachte Vergleich zwischen der Top-Managerin, die nur eine Bewährungsstrafe bekommt, und dem Obdachlosen, der wegen Schwarzfahrens hinter Gittern muss, der hinkt einfach. Allein deshalb war nach unserer Rechtsordnung ja die Freiheitsstrafe, die dann diese Topmanagerin bekommt, auch wenn sie zur Bewährung ausgesetzt wird, eine höhere Strafe ist als eine Geldstrafe, die dann aber wiederum aufgrund einer Ersatzfreiheitsstrafe abgesessen werden muss. Also ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Es ist sozusagen jetzt einfach von der Gewichtung in unserem Gesetz schon unterschiedlich. Das heißt, im Prinzip ist die Topmanagerin härter bestraft als der Obdachlose jetzt in meinem Beispiel. Aber es wirkt eben nicht so, ne? Denn in der Konsequenz bleibt bei vielen Menschen trotzdem ein komisches Gefühl zurück. Und das liegt eben nicht an dem, was RichterInnen entscheiden, jetzt so im ersten Moment, sondern dass es im Gesetz so geregelt ist, dass nicht bezahlte Strafen eben abgesessen werden müssen. Und du hattest in unserer Folge zu Gefängnissen ja auch mal das mittelalterliche Konstrukt des Schuldentums erklärt. Und im Prinzip hat die Ersatzfreiheitsstrafe in der Praxis einen ähnlichen Vibe, oder? Daran gibt es dann eben auch immer wieder große Kritik.
Ja, stimmt, der Schuldenturm.
Mhm.
Ja, doch, da hast du recht, ja. Das ist eigentlich ziemlich ähnlich.
Ja.
Ja, aber bei so einer verhängten Strafe ist es eben auch so, dass sie in einem Rechtsstaat, wenn jetzt einmal so eine Strafe verhängt wurde, dass sie dann auch durch den Staat eingefordert werden muss, weil die verübte Tat sonst einfach ohne Konsequenzen bliebe, was natürlich auch nicht sein darf. Und genau das ist einfach das große Dilemma. Es gibt dazu natürlich Überlegungen, wie das besser umgesetzt werden könnte. Zuletzt hat man die Strafen ja zumindest auch mal halbiert, die Ersatzfreiheitsstrafen. Es gibt in vielen Bundesländern auch die Möglichkeit des Zahlungsaufschubes, den man allerdings auch erst beantragen muss. Und es gibt auch die Möglichkeit des Umwandelns in freie Arbeit, also Sozialstunden. Aber auch hier muss ein Antrag gestellt werden und die Zahlungsunfähigkeit nachgewiesen werden. Und dafür bräuchte es allein für solche Anträge natürlich erstmal das Wissen und möglicherweise auch eine anwaltliche Beratung. Zu dem Punkt kommen wir gleich noch. Aber fest steht, würde ich auch sagen, dass hier mittellose Menschen eher im Nachteil sind. Mhm.
Ich habe in dem Zusammenhang von einem sehr interessanten System in Schweden gelesen, weil du gerade sagst, also irgendeine Möglichkeit muss es ja geben, ne? Gibt es vielleicht eine Möglichkeit, dieses System eventuell doch fairer zu gestalten, als so wie es jetzt ist? Und in Schweden ist das wohl ein bisschen anders geregelt. Also dort sind erstmal die Tagessatzhöhen deutlich niedriger, per se schon. Und die Berechnung erfolgt dort nach dem Einbußeprinzip, nicht wie in Deutschland nach dem Nettoeinkommensprinzip. Und das Einbußeprinzip bedeutet, dass die Geldstrafe nur den Betrag umfassen sollte, den die Person neben ihrer Lebensführung, also der Deckung ihrer grundlegendsten Kosten, einbußen kann. Und in Deutschland dieses Nettoeinkommensprinzip, da geht es eben einfach nur darum, wie viel Einkommen hat diese Person im Monat netto auf dem Konto. Außerdem werden nur dann ersatzfreie Strafen vollstreckt, wenn Zahlungsunwilligkeit vorliegt. In anderen Fällen wird von der Verfolgung in Schweden wohl ganz abgesehen. Aber meinen Recherchen zufolge hat es, was das angeht, in Schweden auch kürzlich erst wieder eine Gesetzesverschärfung gegeben, weil es wohl auch daran dann wiederum Kritik gab.
Schade, weil an sich finde ich die Idee erstmal nicht schlecht, weil es ja einen himmelweiten Unterschied eigentlich schon mal ausmacht, ob jetzt jemand eine Strafe nicht zahlt, weil er, was weiß ich, sich aus politischen Gründen dafür entscheidet oder irgendwie das so aus Trotz nicht zahlen möchte. Oder ob die Person so am Existenzminimum kratzt, dass sie das Geld eben wirklich nicht aufbringen kann.
Ja, oder so psychisch krank ist oder suchterkrankt ist, dass sie es tatsächlich einfach nicht schafft, überhaupt die Sachen so zu regeln und diese Sachen zu überweisen und so. Ne? Also da hängen ja manchmal auch solche Sachen dann dahinter oder stecken dahinter, warum Menschen dann solche Zahlen nicht tätigen oder nicht tätigen können einfach aufgrund solcher Umstände. Und auch das, finde ich, sollte dann irgendwie Berücksichtigung finden. Auch da sollte man dann vielleicht ein bisschen genauer hinschauen. Aber ja, die Frage ist dann natürlich wieder, wie man sowas dann herausfinden will. Also wer soll das machen? Wer soll sich dann darum kümmern zu gucken oder da genauer hinzugucken, wie ich gerade gefordert habe? Denn das würde ja auch einen erheblichen Mehraufwand für die Gerichte bedeuten oder man müsste speziell dafür auch Menschen einstellen, Sozialarbeiter, was auch immer. Oder beziehungsweise mit Sozialarbeitern zusammenarbeiten. Es gibt ja auch viele Menschen, die sich um solche Menschen eben auch kümmern. Und das ist eben in der jetzigen Aufstellung der Gerichte, würde ich mal sagen, einfach gar nicht möglich. Das können sie so eben nicht stemmen. Da müsste es dann andere Strukturen geben.
Ja.
Fraglich ist auch, wie man es, wie ich gerade schon gesagt habe, so bei suchtkranken Menschen halten würde, die ja eigentlich dann vielleicht genug verdienen, aber das Geld dann für die Tilgung zum Beispiel der Suchterkrankung einsetzen, ne? Sich dafür dann eben Stoff besorgen. Was ist dann damit, ne? Also wollen die dann nicht, können die dann nicht? Also wo zieht man auch die Grenzen? Das wäre vielleicht noch eine Frage.
Und das müsste dann vielleicht auch wieder von speziellen GutachterInnen bestimmt werden, was eben auch wieder Gerichtskosten und so weiter verursachen würde und so. Also es ist halt schon natürlich super kompliziert. Mhm. Es würde aber vermutlich für mehr Fairness sorgen.
Genau. Und ich glaube, da gibt es einfach so viele Aspekte zu bedenken, ne? Man merkt einfach, es ist auch wieder super komplex und einfach vielschichtig. Und das macht es dann eben wirklich schwierig, das ganz fair in der Praxis dann zu gestalten, glaube ich.
Ja, das stimmt, ja. Ein weiteres wichtiges Thema, das uns für heute auch noch beschäftigt hat, ist ja auch die große Frage nach dem Recht auf einen Anwalt oder eine Anwältin. Mhm. Also das kennen bestimmt fast alle aus Filmen und Serien, wo irgendwelchen Verdächtigen ihre Rechte gelesen werden von der Polizei. Die sagen dann immer sowas, sie haben das Recht auf einen Anwalt. Wenn sie sich keinen leisten können, wird ihnen einer gestellt. Aber wir haben uns jetzt natürlich die Frage gestellt, ob das in der Realität auch immer so ist, vor allem hier in Deutschland. Und Ronan Steinke formuliert in seinem Buch zumindest die Kritik, dass es eben nicht immer so sei. Er sagt, nicht alle Menschen hätten in Deutschland die Möglichkeit auf eine Verteidigung vor Gericht.
Und deshalb haben wir uns die Frage gestellt, wie ist denn das jetzt eigentlich? Wann bekommt man denn überhaupt so eine sogenannte Pflichtverteidigung und wann eigentlich nicht? Zunächst vielleicht noch ganz kurz einen Einwurf mal direkt zu Beginn, um die Pflichtverteidigung mal von dieser Prozesskostenhilfe abzugrenzen, die ja sicherlich auch einige kennen. Also die sogenannte Prozesskostenhilfe oder manche kennen sie vielleicht auch unter dem Begriff Gerichtskostenbeihilfe, die man bei einem Zivilgericht beantragen kann, wenn man finanziell sonst nicht in der Lage wäre, so ein Verfahren zu führen. Ne? Zum Beispiel gegen seinen Nachbarn oder gegen einen Unfallgegner. oder wen auch immer, also sozusagen privatrechtlich zwischen Menschen. Diese Möglichkeit besteht aber nicht in einem Strafprozess. Also wenn man selbst vom Staat einer Straftat bezichtigt wird, dann hat man diese Möglichkeit, also der Prozesskostenbeihilfe, eben erstmal nicht.
Genau, ja, das ist auch auf jeden Fall ein spannendes Thema mit dieser Beihilfe, aber ich glaube, da könnten wir vielleicht die Gelegenheit nutzen und das irgendwann anders uns auch nochmal näher anzugucken. Mhm. Für Strafprozesse, genau, besteht diese Möglichkeit nicht, wie Annelie gerade gesagt hat, aber es besteht die Möglichkeit auf die sogenannte Wahl- oder Pflichtverteidigung. Und die Wahlverteidigung besteht aus einem Anwalt oder einer Anwältin, die man sich selbst ausgesucht und die man auch selbst beauftragt hat. Und eine Pflichtverteidigung ist ein Anwalt oder eine Anwältin, die durch das Gericht beigeordnet wurde. So heißt das. Und PflichtverteidigerInnen sind also eigentlich reguläre AnwältInnen und der Unterschied besteht vor allem darin, wer den Auftrag zur Verteidigung gibt. Bei PflichtverteidigerInnen sind das dann natürlich die Gerichte. Ob man Anspruch auf so eine Pflichtverteidigung hat, das hängt wiederum von der Notwendigkeit einer Verteidigung ab. Und diese Notwendigkeit der Beiordnung und wann sie zu erfolgen hat und so weiter, das ist in der Strafprozessordnung geregelt, der StPO, in den Paragraphen 140 folgende. Mhm. Und von wirtschaftlicher Bedürftigkeit selbst steht dort allerdings erstmal nichts drin. Mhm.
Stattdessen besteht diese Notwendigkeit, wie es im Gesetz heißt, wenn man eines Verbrechens verdächtigt wird, also einer Straftat, auf die eine Mindeststrafe von einem Jahr Freiheitsentzug steht. Oder wenn sonst Freiheitsentzug oder auch ein Berufsverbot bei Verurteilung droht. Oder wenn das Verfahren im ersten Rechtszug vor einem Gericht stattfindet, das sich häufig mit schwerwiegender Kriminalität befasst, wie dem Landgericht, Schöffengericht oder Oberlandesgericht. Oder wenn es um Untersuchungshaft geht oder man aufgrund richterlicher Anordnung in einer Anstalt untergebracht ist. Oder wenn die Gegenseite eine Verteidigung hat. Oder wenn der Sachverhalt vor Gericht so schwierig erscheint, dass die Verteidigung durch eine Fachkraft geboten scheint, weil nicht davon ausgegangen werden kann, dass sich die angeklagte Person angemessen selbst verteidigen kann. Es gibt noch ein paar weitere Möglichkeiten, wann und warum eine Pflichtverteidigung beigeordnet werden könnte oder warum es zumindest sinnvoll und notwendig sein könnte, eine zu haben. Das kommt dann aber so ein bisschen auf den Einzelfall an.
Es kann aber trotzdem in jedem Fall geboten sein, dass man so einen Antrag auf Pflichtverteidigung stellt, falls das Gericht das nicht eben schon selbst macht, weil es auch immer sein kann, dass das Gericht die Lage für einen nicht gut genug überschauen kann, also dass man eben mit der Situation überfordert ist oder dass man irgendeine Krankheit hat, von der das Gericht noch nichts weiß, die es einem aber vielleicht nicht ermöglicht, sich selbst zu verteidigen. Und wenn so einem Antrag stattgegeben wird, dann kann man sich die Pflichtverteidigung in der Regel auch selbst aussuchen. Also man muss halt jemanden finden, der oder die bereit ist, einen zu verteidigen. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass man jemanden, also eine Anwältin oder einen Anwalt, direkt beim Gericht beantragt, um für einen als Pflichtverteidigung einzuspringen. Es ist aber letztendlich so, wenn man niemanden findet, dann hat das Gericht eigene Listen, aus denen dann eben eine Pflichtverteidigung ausgesucht werden kann und aus denen zur Not auch jemand zwangsbeigeordnet werden kann.
Und ich habe ja erzählt, dass ich mich im Vorgespräch auch mit Maria unterhalten habe und sie hat zumindest aus ihrer Praxis erzählt und auch Ronan Steinke erzählt es in seinem Gericht aus der Praxis anderer RichterInnen so, dass es in der Regel tatsächlich so ist, dass die Angeklagten sich die Pflichtverteidiger nicht selbst aussuchen, sondern dass das Gericht dann jemanden bestimmt, einfach weil die Angeklagten niemanden kennen und auch nicht so richtig wissen, wen sie da wählen sollen. Das ist ja auch schwierig, wenn man da gar keine Erfahrung mit hat und nicht einen Onkel hat, der vielleicht gerade zufällig Strafverteidiger ist, ist es vielleicht auch, ja, würde mir auch schwerfallen zu sagen, wen will ich denn da jetzt? Ich würde vielleicht nach Google-Rezensionen gucken, aber ich meine, im Zweifel weiß man das ja auch wirklich nicht. Deswegen ist es tatsächlich so. Und was ich interessant finde, vielleicht auch nochmal herauszustellen, ist, dass es so ist, dass das auch tatsächlich nur, in der Regel nur bei Verbrechen so ist, ne? Dass man so eine Pflichtverteidigung bekommt, also nicht bei Vergehen, die unter einem Jahr, also gerade die Sachen, über die wir vorhin gesprochen haben, so Diebstähle, leichtere Diebstähle oder das Schwarzfahren oder so, ne? Wo ja gar keine so hohen Strafen angedroht sind im Gesetz, da gilt das dann nicht, ne? Nur schon mal so für den Hinterkopf. Und ihre Rechnungen stellt die Pflichtverteidigung in der Regel gegenüber der Staatskasse. Die Gebühren einer Pflichtverteidigung sind übrigens meistens niedriger als bei der Wahlverteidigung. Es ist für AnwältInnen also wesentlich lukrativer, eher Wahlverteidigung durchzuführen. Könnte man meinen, wir haben uns jetzt im Vorfeld so ein bisschen auch auf so ein paar Plattformen rumgetrieben, wo auch viele Anwälte unterwegs waren. Und da gingen auf jeden Fall einige Diskussionen um solche Kalkulationen, ne? Wie viel Geld man bei so einer Pflichtverteidigung bekommt und ob so eine Mischkalkulation sinnvoll ist. Also sowas spielt natürlich dann auch eine Rolle, würde ich sagen, für AnwältInnen. Aber dazu sagen wir gleich nochmal was. Für die angeklagte Person ist vielleicht noch wichtig zu wissen, dass sie bei einer Verurteilung alle Prozesskosten inklusive der Anwaltskosten der Pflichtverteidigung tragen muss. Bei Freispruch trägt die Staatskasse alle Kosten. Ich meinte ja eben, dass sich die Notwendigkeit einer Pflichtverteidigung nicht auf die wirtschaftlichen Verhältnisse der angeklagten Person stützt. Allerdings habe ich auf einigen Kanzleiseiten die Info gefunden, dass es dennoch so sein kann, dass der Antrag auf Pflichtverteidigung abgelehnt werden kann, wenn deutlich ist, dass sich die angeklagte Person eine Wahlverteidigung auch selbst leisten kann. Also irgendwie scheint es ja schon eine Rolle zu spielen.
Ja. Ich habe auch, aber das hast du vorhin schon kurz angesprochen, ich habe auch noch gefunden, dass es in nur etwa 10% der Fälle Pflichtverteidigung geben soll, die eingesetzt werden. Das habe ich jetzt auf einer Kanzleiseite gefunden. Da stand jetzt aber auch nicht, wie die das erhoben haben oder ob das jetzt einfach nur deren Erfahrungsschatz ist sozusagen.
Das ist immer das Problem. Es kursieren viele solcher Zahlen irgendwie. Ich habe auch ein paar Mal so ähnlich hohe Zahlen gelesen, aber so richtig weiß man nicht, woher die kommen.
Genau, also wieder halt eins dieser, ja eigentlich, da wiederholen wir uns dann sozusagen wieder, da bräuchte man eigentlich auch nochmal mehr Daten zu, also wirklich verlässliche Daten, aber das war jetzt eben auch einfach mal so eine Schätzung und zumindest mal eine Schätzung, die ausdrückt, dass es doch recht selten vorzukommen scheint, was vor dem Hintergrund ja auch erstmal logisch erscheinen würde, weil schwerwiegende Kriminalität ja recht selten vorkommt, also wenn man es jetzt an der Gesamtkriminalität messen würde, dann 10% der Fälle, das wäre ja dann okay eigentlich, weil so viele Verbrechen insgesamt werden ja nicht begangen. Das meiste, was in Deutschland begangen wird, sind schon eher Vergehen. Aber es gibt ja auch noch viele weitere Gründe, die eine Verteidigung vor Gericht notwendig machen würden. Und vor dem Hintergrund gesehen erscheinen diese 10% dann eben trotzdem wieder sehr wenig. Dem Statistischen Bundesamt zufolge stand 2021 etwa ein Drittel der Angeklagten ohne Verteidigung vor Gericht, wobei hier jetzt aber nicht klar war, warum sie keine Verteidigung hatten, also wie viele dieser Menschen sich keine Verteidigung leisten konnten und dem Antrag auf Pflichtverteidigung nicht stattgegeben wurde oder wie viele sich selbst vertreten wollten und konnten. Ja, aber auch zu dem Thema gibt es eine sehr interessante Reportage der ARD, die heißt Arm und Reich vor Gericht und da empfehle ich mal, dass ihr da reinguckt. Die dauert auch nur 44 Minuten oder so. Und den Link findet ihr dann auf jeden Fall auch in den Shownotes.
Genau. Eine Sache, die häufig angenommen wird. Und ehrlicherweise muss ich sagen, habe ich mich auch selbst dabei erwischt, dass ich dachte so, ja, hätte ich auch gedacht, dass die PflichtverteidigerInnen, wenn man denn überhaupt welche bekommt, nur AnwältInnen zweiter Klasse wären, ne? Ich glaube, so grundsätzlich kann man das aber auf jeden Fall nicht sagen, denn auch große Anwaltskanzleien mit gutem Ruf übernehmen durchaus Pflichtverteidigungsmandate. Ich hatte das ja vorhin schon erzählt, dass es da auch teilweise einfach so Mischkalkulationen gibt und dass es teilweise auch für viele dann einfach so ein bisschen zur Berufsehre vielleicht dazugehört, was ich persönlich auch gut fände, wenn das so ist. Aber es ist natürlich so, dass RichterInnen nicht nur entscheiden, dass ein Mandant oder eine Mandantin eine PflichtverteidigerIn bekommt, sondern auch welche das dann vielleicht letztlich ist, ne? Ich hatte das ja schon gesagt, so in der Praxis scheint es ja häufig so zu sein, dass RichterInnen das dann tatsächlich auch aussuchen oder vorschlagen. Und Ronan Steindke hat bei seinen Recherchen mit vielen ExpertInnen, RichterInnen und StrafverteidigerInnen gesprochen und es wurde bei den Aussagen ziemlich deutlich, dass viele PflichtverteidigerInnen, die häufig von Gerichten bestellt werden, eher als sehr handsam, also eher als gefällig gelten und eben vielleicht dann auch genau deshalb ausgewählt werden.
Also jetzt mal rein aus richterlicher Sicht und auch aus vielleicht Effizienzgründen gedacht, würde so eine Entscheidung ja vielleicht sogar Sinn ergeben. Also, dass man eben nicht unbedingt großes Interesse daran hat, jemanden zu bestellen oder also beizuordnen von dem oder der man weiß, dass die Person auch über das kleinste Detail noch diskutiert oder viele Anträge stellt, die den Prozess vielleicht auch noch unnötig in die Länge ziehen oder so. Ob man das jetzt so verallgemeinern kann, weiß ich nicht, weil du sagst ja auch, dass Ronan Steinke da ExpertInnen-Interviews geführt hat, aber eben keine quantitative Datenanalyse durchgeführt hat. Das wäre ihm wahrscheinlich als alleiniger Journalist da auch gar nicht möglich gewesen. Es gibt aber auf jeden Fall kein flächendeckendes System, wonach jetzt auch PflichtverteidigerInnen zufällig ausgewählt würden. Also so ein Pilotprojekt gab es wohl mal in Frankfurt, aber das ist scheinbar gescheitert, weil die RichterInnen es nicht genutzt haben.
Genau. Ja, es wäre ja auch denkbar, dass alle StrafverteidigerInnen in einem bestimmten Gebiet einfach verpflichtet würden, eine bestimmte Anzahl an Pflichtverteidigungen zu übernehmen. Ich habe mich für die Recherche auch mal auf einigen Juraforen rumgetrieben, das habe ich ja vorhin schon gesagt, und da wurde ziemlich schnell klar, dass das unter AnwältInnen auf jeden Fall nicht so beliebt ist, weil pro Mandant und Prozesstag nur ein Pauschalbetrag abgerechnet werden kann, der deutlich unter dem zu liegen scheint, was man privat in Rechnung stellen würde für die Vorbereitung und Verhandlung eines Falls, weswegen man sich effektiv deutlich weniger Zeit nehmen könne bei so einer Pflichtverteidigung, um mit MandantInnen zu sprechen, sie ausführlich zu beraten, Akten zu lesen und Anträge vorzubereiten. Also vielleicht ist das Problem gar nicht, dass die AnwältInnen schlechter sind, weil diejenigen, die sich dann für Pflichtverteidigung zur Verfügung stellen, alle so handzahm sind und irgendwie keinen Bock auf ihren Job haben, um es jetzt mal ganz böse zu sagen, sondern vielleicht liegt es auch einfach tatsächlich daran, dass man aufgrund dessen, dass da so ein Pauschalbetrag abgerechnet wird, dann auch eben deutlich weniger Zeit hat für die einzelnen Fälle und dann ja sich die Zeit auch nicht so einfach nehmen kann.
Was dann ja vielleicht letztlich schon auch wieder auf eine qualitativ schlechtere Verteidigung hindeuten könnte, zumal man, also wenn man wirklich viel Geld hat, ja auch oft mit zwei oder auch mehr AnwältInnen anrückt vielleicht, die dann auch ganz andere Ressourcen haben, die sie in die Bearbeitung investieren können an Manpower und Zeit und so weiter.
Ja, genau, und das war jetzt alles bis hierhin mal auf das Erwachsenenstrafrecht bezogen. Aber uns hat auch nochmal interessiert, wie das im Jugendstrafrecht abläuft. Und wie gesagt, ich habe ja das Gespräch mit der Jugendrichterin Maria vom Jugendrechtspodcast Scheiße gebaut geführt. Und sie hat mir gesagt, dass es auch im Jugendstrafrecht eine Pflichtverteidigung gibt, unter anderem, wenn zum Beispiel eine Jugendstrafe droht oder aber auch bei sehr komplexen Fällen. Die Pflichtverteidigung wird im Jugendstrafrecht dann auch beauftragt. Also erst kann der oder die Angeklagte, wie im Erwachsenenstrafrecht auch, selbst einen Anwalt oder eine Anwältin benennen, die das Gericht dann eben beiordnet. Das machen aber etwa 70% der Angeklagten ihrer Erfahrung nach nicht. Und in diesen Fällen suchen die RichterInnen, also in dem Fall dann Maria, die Pflichtverteidigung dann frei aus. Dabei ist Maria zufolge die Versuchung schon groß, einen Verteidiger oder eine Verteidigerin zu nehmen, bei der oder dem man weiß, wie er oder sie agiert. Also da können sich auch wie Arbeitsgemeinschaften zwischen RichterInnen und PflichtverteidigerInnen bilden. Aber es sind natürlich auch vor allem terminliche Verfügbarkeiten für die Auswahl wohl ausschlaggebend. Und daran habe ich persönlich gar nicht gedacht, weil sie meinte, also es ist ja auch nicht jeder Anwalt dann immer direkt verfügbar. Und sie würde schon auch großen Wert darauf legen, dass das auch gute Leute sind, die ihren Job dann gut machen. Aber gerade die guten Leute sind dann eben häufig auch gar nicht so direkt verfügbar, wie sie dann eben braucht, um dann auch Termine frühzeitig abarbeiten zu können und auch zu gewährleisten, dass solche Verfahren dann schnell verlaufen. Und es würde keinen Sinn ergeben, einfach nur stur eine Liste mit AnwältInnen aus der Region irgendwie abzuarbeiten, weil es auch auf die Voraussetzungen der AnwältInnen ankommt. Maria jedenfalls hat in dem Gespräch betont, dass sie, wie gesagt, sehr bemüht ist, den Angeklagten gute VerteidigerInnen an die Seite zu stellen und dass sie auch glaubt, dass die allermeisten ihrer Kollegen da auch genauso ticken. Und die Qualität der PflichtverteidigerInnen erlebt Maria in der Praxis aber sehr unterschiedlich. Also man kann nicht sagen, dass die grundsätzlich schlecht sind oder dass die per se gut sind, sondern das ist wohl sehr unterschiedlich, aber ähnlich wie eben auch bei AnwältInnen, die man dann aus eigener Tasche zahlt. Ich habe Maria auch gefragt, ob das an anderen Gerichten ähnlich ist und sie meinte, dass RichterInnen ihrer Erfahrung nach da total individuell verfahren. Also das kann man wohl gar nicht so verallgemeinern. Das ist sehr, sehr schwierig. Also ein bisschen verallgemeinert Ronan Steinke das in seinem Buch eben auch, was dann vielleicht auch unfair ist. Maria meinte, dass sie das System in der jetzigen Ausgestaltung aus richterlicher Sicht an sich praktisch findet, wie du ja vorhin auch schon gesagt hast, ne? Rein aus Effizienzerwägungen. Gleichzeitig wäre es aber aus rechtsstaatlichen Erwägungen gut, erstmal allen Tatverdächtigen vor einem Strafgericht eine Pflichtverteidigung zur Verfügung zu stellen. Das haben wir vorhin noch gar nicht so richtig rauskristallisiert, dass natürlich gerade bei Vergehen und bei kleineren Sachen oder wenn das eben irgendwie nicht in Frage kommt, die Menschen dann eben einfach auch keine wirkliche anwaltliche Beratung haben. Und das kann ja eigentlich jeder Mensch brauchen, der vor Gericht steht. Also egal wer, auch du und ich und jeder, wenn man vor Gericht steht, man ist ja nun mal einfach Laie und braucht dann einfach eine gewisse Form der Beratung, egal um welches Vergehen oder welches Verbrechen es letztlich geht.
Ja, und auch um das Machtgefälle zu überwinden. Das ist ja einfach massiv, wenn man da als Privatperson steht und dann halt jemand als eine Art Vertretung des Staates über einen urteilen darf.
Absolut, genau. Das ist tatsächlich, finde ich, auch ein total wichtiger Punkt. Also das ist auch was, was bei mir jetzt so nach der Recherche auch sehr hängen geblieben ist, dass ich finde irgendwie, ja, wie du sagst, dieses Machtgefälle und einfach überhaupt seine Rechte zu kennen. Also das ist ja wie so eine fremde Welt, in die man dann da plötzlich so reingeschmissen wird. Da versteht man teilweise Vokabular nicht und wie gesagt, kennt dann auch im Einzelnen nicht alle seine Rechte vielleicht. Genau. Also das, sagte sie, das fände sie auf jeden Fall eigentlich aus rechtsstaatlicher Perspektive das Richtige, allen Tatverdächtigen jemanden an die Seite zu stellen, zur Verfügung zu stellen, wenn sie dann nicht selbst sich einen leisten können. Aber da spielen eben auch praktische Erwägungen wie Verfügbarkeiten, habe ich ja gerade schon mal ausgeführt, durchaus eine Rolle. Maria selbst wusste auf Anhieb jetzt auch nicht, wie man das System fairer gestalten und gleichzeitig irgendwie handelbar machen könnte. Sie hat mir auch erzählt, dass es gerade bei Drogenprozessen vorkommt, dass Angeklagte auch mal teure VerteidigerInnen haben, die dann aber alles andere als einen guten Job machen, weil sie eigentlich die großen Hintermänner schützen. Das heißt, diese Anwälte werden dann von Hintermännern bezahlt, damit diese kleinen Drogendealer dann vor Gericht irgendwie diese anwältliche Verteidigung zwar haben, aber letztlich geht es nicht darum, dem Angeklagten oder der Angeklagten da in dem Moment irgendwie das bestmögliche Verfahren zu ermöglichen und den bestmöglichen Ausgang, sondern es geht darum, andere Menschen zu schützen. Das fand ich total interessant, so dass die tatsächlichen Angeklagten dann vielleicht mit einer Pflichtverteidigung sogar oder sogar ganz ohne Verteidigung mitunter sogar besser dran gewesen wären. Das fand ich irgendwie interessant. An sowas habe ich natürlich vorher auch überhaupt noch gar nicht gedacht, dass das auch eine Rolle spielen könnte. Mhm.
Ja, stimmt. Habe ich auch noch nicht dran gedacht. Und ich stelle mir das auch sehr beklemmt vor, die Situation.
Ja,
des,
ja, ja. Ich mir auch.
Einen letzten Punkt haben wir noch. Und zwar haben wir ja vorhin über die Geldstrafen gesprochen und dass sich da Benachteiligung von ärmeren Menschen in der Verhängung der Strafe äußern könnte. Aber man könnte das auch jetzt nochmal andersrum denken, nämlich bei der Einstellung eines Strafverfahrens. Also wenn diese Einstellung des Verfahrens durch die Auflage einer Geldsumme an die Staatskasse erfolgen soll. Und das ist in § 153a der StPO geregelt, dass das möglich ist. Und über diesen Paragraphen haben wir auch schon mal in unserer White-Collar-Episode und auch in einer eigenen Krim-Check gesprochen. Deshalb wollen wir das jetzt nicht mehr in aller Fülle ausführen. Es ist aber auf jeden Fall ein Paragraph, der die Einstellung eines Verfahrens unter bestimmten Bedingungen gegen sogenannte Auflagen und Weisungen ermöglicht. Und eine dieser Auflagen kann eben eine Geldsumme an die Staatskasse sein. Hört gerne nochmal in die Krim-Check, da haben wir das auch ausführlich erklärt. Aber für jetzt ist eben die Auflage einer Geldsumme an die Staatskasse besonders relevant für unser Argument.
Genau, und eigentlich soll dieser Paragraph, der auch oft eben Reichenparagraph genannt wird, eben genau deshalb, den Staatsapparat entlasten. Eben weil Gerichtsverfahren sehr aufwendig und kostenintensiv sind, lange dauern können und sich das nicht bei allen Vergehen wirklich lohnt. Dann sind die Kosten des Verfahrens, wenn man es bis zum Ende durchexerziert, unter Umständen höher als der Nutzen, den der Staat und die Öffentlichkeit daraus tragen. Also so ist so ein bisschen die Kalkulation, ne? Und das Wort Reichenparagraph kommt eben auch daher, dass bei reichen Menschen, die mehr Geld in die Staatskasse einzahlen können, der vermeintliche Nutzen einer Verfahrenseinstellung dann ja vielleicht schneller erreicht ist, ne? Wenn man das mal so aufwiegt, was das Verfahren kosten würde gegen das, was die beschuldigte Person imstande ist zu zahlen. Und das Schlimme dabei ist, dass es den Superreichen oftmals viel, viel weniger wehtut, einen zweistelligen Millionenbetrag zu zahlen, als es einem armen Menschen wehtun würde, vielleicht einen dreistelligen Betrag zu zahlen beispielsweise.
Und deshalb ist halt auch so eine Ökonomisierung des Strafverfahrens schwierig. Wir haben ja auch schon mal anerkannt, dass sie notwendig ist. Aber sie sollte eben auch begrenzt sein, weil es sonst zu einer unfairen Strafpraxis führen könnte. Ja. Und sie ist an sich auch gedeckelt, also das haben wir auch alles in der Krim-Check aufgeschlüsselt und so weiter, aber es ist trotzdem ein Faktor, der eben wirklich wichtig ist zu bedenken.
Ja, hier spielt auch, glaube ich, nochmal ein weiterer Faktor mit rein, der eben das dann in der Praxis, glaube ich, auch unfair macht. Beispielsweise, wenn man jetzt mal sehr arme Menschen und vielleicht sehr reiche Menschen so miteinander vergleicht vor Gericht, dann ist es eben tatsächlich so, dass gerade so die Straftaten, die sehr reiche Menschen begehen, auch wirklich schwer von den Ermittlungsbehörden zu ermitteln sind. Ne? Das ist wirklich ungemein schwerer. Das haben wir in der White-Collar-Folge alles ausführlich besprochen. Hört auch da unbedingt nochmal rein, falls ihr es noch nicht getan habt. Während sowas wie zum Beispiel so ein Bürgergeldbetrug und sowas, das fällt eben dann doch viel schneller auf und lässt sich auch viel leichter nachvollziehen, eben weil die Mittel und Wege nochmal andere sind. Und deswegen kann es natürlich auch sein, dass gerade dieser sogenannte Reichenparagraf dann für solche Menschen auch schneller greift, eben weil der Staat sagt, naja, kriegen wir jetzt eh nicht ausermittelt und bevor wir da jetzt irgendwie, dass sie dann sowas eher auch zulassen, einfach weil das dann ja für alle irgendwie eine Arbeitserleichterung ist.
Bevor man da von der FIU eine Aussage kriegt, das dauert Jahre. Genau.
Und falls ihr nicht wisst, was die FIU ist, dann habt ihr auf jeden Fall die Folge nicht gehört, also hört da nochmal rein. So, genau. Also zumindest ist das einer der Kritikpunkte, die in der juristischen Fachwelt auch besprochen werden und weshalb einige ExpertInnen auch eine Reform dieses Paragraphen fordern. Aber wie gesagt, wenn euch das interessiert, hört in die Krimcheck, hört in die anderen Krimschnack-Folgen nochmal rein.
Genau. Ja, jetzt haben wir hier euch und auch uns mit Infos ja ganz schön zugeballert und ich würde auch sagen, also an sich kann man schon sehen, dass aus dem, was wir jetzt hier heute zusammengetragen haben und ja auch aus den Folgen davor, kann man schon auch viel Benachteiligungspotenzial erkennen. Die Frage ist aber, wie könnte es denn besser gehen? Und wir haben ja auch das Buch von Ronan Steinke immer wieder zitiert und deshalb steht jetzt, finde ich, auch so ein bisschen die Frage im Raum, ob er vielleicht bestimmte Ideen hat, wie es besser gehen könnte.
Er hat bestimmte Ideen. Also einmal geht es bei ihm nachher am Ende so im Fazit natürlich viel um die Ausstattung der Justiz, weil man natürlich sagen muss, klar, in der jetzigen Ausstattung ist auch nicht alles möglich, sondern da ist ein gewisser Rahmen gesetzt. Also das an sich, und ich glaube, dem würde auch keiner widersprechen, zu sagen, irgendwie, da müsste mehr Personal und mehr Power rein. Aber wenn wir uns jetzt mal so die gesetzlichen Rahmungen angucken, über die wir ja heute gesprochen haben, ne, dann geht es bei ihm eben auch darum, dass diese Sache mit der Pflichtverteidigung, die ja im Gesetz festgeschrieben ist, geändert werden müsste. Und zwar schon im Ermittlungsverfahren aus seiner Sicht. Also das haben wir heute noch gar nicht besprochen, dass ja im Prinzip erst im Strafverfahren dann so ein Pflichtverteidiger überhaupt an die Seite gestellt wird und während des ganzen Ermittlungsverfahrens durch die Polizei dann auch gar keine anwältliche Beratung dann irgendwie stattfindet, ganz oft. Und er findet eben, dass das schon zu dem Zeitpunkt sein müsste und auch unabhängig und für alle. Also bei jeder Straftat, bei jedem Vergehen und für alle. Dann geht es nochmal um die Tagessätze, die fairer gestaltet werden sollten. Also da geht es natürlich darum, irgendwie das Einkommen ordentlicher zu berechnen. Das ist sozusagen sein Plädoyer, dass da die Berechnungsgrundlagen irgendwie ordentlicher gemacht werden müssten. Und dann natürlich geht es auch um das Thema Entkriminalisieren von Schwarzfahren, aber auch Drogenkonsum und auch diese Sache mit dem Mundraub hat er mit drin. Und dann eben auch eine Reform der Ersatzfreiheitsstrafe, über die wir heute auch sehr ausführlich gesprochen haben, wie sowas dann aussehen kann. Beispielsweise dieses schwedische Modell oder auch andere Sachen. Da könnte man bestimmt auf jeden Fall nochmal drauf gucken.
Ja.
Und letztlich, und das sagt sowohl Ronan Steinke und ich würde auch sagen, auch wir beide können da gut mitgehen, ist es tatsächlich ein gesamtgesellschaftliches Problem, das sich auf alle Lebensbereiche auswirkt. Ne? Also, dass arme Menschen in ganz, ganz vielen Lebensbereichen und auch im Kontakt mit Behörden in Deutschland tatsächlich benachteiligt sind. Das fängt bei der Schule an, bei Bildung, aber auch in allen möglichen anderen Lebenslagen und eben auch dann vor Gericht. Wie wir heute rausgestellt haben, gibt es da so ein paar Aspekte, die tatsächlich benachteiligend wirken können. Ja, und auch, dass sozusagen Armut in Deutschland zunimmt, das ist eine Entwicklung, die niemand wirklich gut finden kann. Und auch die neuesten Berichte dazu, das ist wirklich erschreckend. Und da müssen wir als Gesellschaft auf jeden Fall gegensteuern. Das ist jetzt immer vielleicht ein ganz grundsätzliches Ding. Das hat gar nicht so viel mit den Gesetzen zu tun, sondern mit vielen Dingen.
Ja, also damit würde es sicherlich allen gemeinsam besser gehen, nicht nur den einzelnen Individuen, sondern auch der Gesellschaft als Ganzes, wenn die Ursachen von Armut bekämpft werden würden, besser bekämpft werden würden, als es bisher geschieht. Ja, eigentlich, damit sind wir jetzt am Ende unserer kleinen oder langen Reihe zu Reichtum und Armut. Genau, sind wir am Ende angekommen. Es war tatsächlich ja gar nicht jetzt so eine kurze Reise. Ich muss sagen, ich habe aber auch noch mal viel über das Thema gelernt, also Reichtum und Armut. Es ist mir insbesondere auch nochmal deutlich geworden, dass es, ja, wie wir jetzt festgestellt haben, sehr viel Verbesserungsbedarf gibt, damit eben ein sehr kleiner Teil der Bevölkerung nicht übervorteilt und ein viel, viel, viel größerer Teil der Bevölkerung benachteiligt wird. Und was man auch sagen kann, ist, dass wir auf jeden Fall sehr viel mehr Forschung in dem Bereich brauchen, das war ja auch für uns beide jetzt, während wir das recherchiert haben, wirklich immer wieder so ein hoher Frustrationsfaktor. Das haben wir immer wieder festgestellt. Und das hat mich auch irgendwie über die Aufnahmen und die Recherchen hinaus immer noch beschäftigt, dass ich so dachte, das gibt's doch nicht.
Das hatte für uns auch großes Frustrationspotenzial, ne? Weil wir gern viel mehr noch auch ausgeführt hätten und auch viel mehr vielleicht noch näher eingestiegen wären. Aber es ist halt schwer, wenn man einfach nur immer so, ja, so spekuliert oder so, es könnte und es würde und es, ja. Das ist tatsächlich, und selbst Maria hat sich in unserem Gespräch da auch sehr angeschlossen, hat auch gesagt, sie würde sich auch wünschen, dass es dazu viel mehr empirische Daten und Auswertungen vor allem gäbe.
Ja. Wir freuen uns aber auf jeden Fall, dass ihr es bis hierhin mit uns durchgemacht habt, sozusagen, dass ihr uns bis hierhin begleitet habt. Und uns würde natürlich auch total interessieren, wie ihr das seht. Also wie steht ihr zu den Kritikpunkten, die wir in dieser Reihe zusammengetragen haben? Hat vielleicht bei euch auch die Auseinandersetzung mit dem Thema bei euch was bewegt oder bewirkt? Mhm. Je nachdem, wer dazuhört, ist man bewegt oder es hat was bewirkt. Ja, lasst uns das sehr gerne wissen. Ihr erreicht uns unter krimschnack@protonmail.com oder über Facebook oder Instagram, da jeweils unter krimschnack. Folgt uns sehr gerne, schreibt uns auch gerne und schreibt uns auch gerne Bewertungen in euren Podcatchern, falls es in euren Podcatchern die Option dazu gibt. Und ja, ansonsten freuen wir uns natürlich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Tschüss!
Tschüss!